Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir sind in Römer Kapitel 8. Vor 3 Wochen habe ich gesagt, wir haben diese Predigtreihe Gold Nuggets genannt, weil wir doch in Römerbrief die Himalaien ja in der Bibel finden, so den Kern von dem, was wir als Christen glauben. Und Römer 8, wenn wir in den Himalaien sind, dann ist Römer 8 so Mount Everest, kann man sagen, weil das ist ja ein Gipfel. Und wenn wir Römer 8 verstehen, wenn wir Römer 8 verinnerlichen, dann haben wir wirklich einen absoluten guten Stand im Glauben. So, heute geht's weiter und ich habe das Thema Söhne, Töchter und Erben. Söhne, Töchter und Erben. Ich habe aus Statistiken gelesen in letzter Woche und es wird gesagt, dass in Deutschland 52% der Deutschen nie geerbt haben und werden es auch nicht tun. 52%. So, wenn man in Osten lebt, dann kann man vielleicht 52.000 Euro erben. Und wenn man im Westen lebt, dann vielleicht erbt man 92.000. Es wird immer mit ganz großer Spannung so das Vorlesen eines Testaments erwartet. Wenn jemand gestorben ist und man nicht genau weiß, jetzt, was in seinem Testament steht, dann ist das immer ein spannender Moment. Es kann auch sehr gut sein, es kann auch sehr schlecht sein. So, meine Schwägerin, sie hat eine, meine Schwägerin, so ihre Mutti ist gestorben, als sie 12, 13 Jahre alt war. Ihr Vater hat eine zweite Frau geheiratet, diese Frau war 45 Jahre ihre Stiefmutter und sie hat keinen leichten Stand. Es waren ja 4 Kinder von väterlicherseits und 2 Kinder von der Mutter in die Ehe gebracht. Der Vater ist zuerst gestorben und hat dann alles, was er hatte, der Mutter überlassen. Und es war dann mit Spannung gewartet, was macht die Mutter, wenn sie stirbt? Und sie ist vor 2 Jahren gestorben und sie hat alles, was sie hat, an die 2 leiblichen Kinder weitergegeben. Und die 4 Kinder von dem Vater sind leer ausgegangen. Ein Testament ist nichts Schönes, wenn man sowas erlebt. Man kann aber auch etwas Schönes erleben. Meine eigene Mutter hat ihr Leben 2-mal geerbt. Einmal von ihren eigenen leiblichen Eltern und einmal vor ungefähr 20 Jahren von einer Tante, meine Mutter lebt in Südafrika, sie erbte von einer Tante, die in England gelebt hat und wo sie keine Ahnung hatte, dass sie erben würde. Und eines Tages hat der Rechtsanwalt angerufen und gesagt, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie haben geerbt und es war nicht wenig Geld, es war richtig viel Geld. Das kann auch passieren. Ich möchte uns dann heute sagen, dass wenn wir in Christus Jesus sind, du gehörst nicht zu der Hälfte, die nicht erben, du gehörst zu allen anderen, die auch dann Erben sind, Miterben sind von dem, was kommt. Und an dem besonderen Tag, irgendwann, wirst du nicht enttäuscht sein. Du wirst einfach dann zugelassen werden, du wirst einfach ein Erbe bekommen, was du von dem du heute jetzt überhaupt keine Ahnung hast, wie das aussehen wird. Etwas Wunderschönes, weil du diese Entscheidung getroffen hast, mit Jesus zu gehen. Das ist eine gute Nacht für uns heute. Und diese Bibelstelle wollen wir jetzt anschauen. Das kommt aus Römer 8 und ich lese aus ab Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die Söhne Gottes, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. So, erstens heute Söhne und Töchter. Wir lesen das im Vers 14. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes, sagt das Neue Leben Bibel. Söhne und Töchter, und Elberfelder, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die Tatsache ist, dass wenn du gläubig bist, bist du ein Kind Gottes. Kommst du einfach in seine Familie, bist du in die Familie reingekommen, du bist sozusagen adoptiert in dieser Familie und du bist Teil der Familie mit Rechten, wie ein normaler Sohn in dieser Familie. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Das ist eine der schönsten Bilder der ganzen Bibel von dem, was wir erleben werden, dem, was wir jetzt schon erleben, dass wir seine Kinder sein dürfen. Der Heilige Geist kommt, wie es hier steht, und wohnt in dir. Und in dem Moment, als er in dir kommt, du wirst einfach mit dieser Anzahlung jetzt ein Kind Gottes, und er fängt in deinem Herzen an, dir zu sagen, in deinem Herzen ein Zeugnis zu geben, dass du wirklich zu Gott gehörst, dass du nicht nur zu Gott als dein Allmächtiger gehörst, sondern dass du eine innige, intime Beziehung mit deinem Vater haben kannst, der Schöpfer des ganzen Universums ist. Das ist etwas Unglaubliches, dieses Gefühl zu haben, ja, wir kommen zu Hause. So ein bisschen wie eine Klischee heute, so eine Gemeinde, aber dieses tatsächlich, wir kommen zu Hause, in meine Familie. Ich meine, ich denke, die meisten von uns haben schöne Gefühle, wenn wir denken, ach, wir gehen einfach zu den Eltern, wir werden uns entspannen, so die Mutti wird für uns kochen, auch dann ja ein bisschen Kinder aufpassen, Füße hoch, wir machen nichts und werden ein bisschen gepflegt. Ja, so, das ist so das Zuhause, wenn ich dann zu meinen Eltern fahre, wenn man die Emotionen haben kann in so einer Runde. Wenn wir Kinder Gottes sind, macht der Heilige Geist in uns ganz klar und hilft uns zu verstehen, dass wir wichtig sind, dass wir eine Bestimmung haben, dass wir angenommen werden, und Annahme ist etwas ganz, ganz Wunderbares für jede von uns, in unsere eigene Familie. Wenn wir eine normale Familie haben, dann erleben wir Annahme. Ich bin die Tochter, ich bin der Sohn, das ist wir haben einen Kreis und ich gehöre dazu. Und Gott hat auch so einen Kreis und du gehörst dazu, du bist einfach Teil davon. So eine meiner schönsten Erlebnisse. Ich habe ja viele Geschichten aus meiner Familie in den letzten Jahren hier erzählt, aber eine meiner schönsten Erlebnisse war 6 Monate, vor mein Vater gestorben war. So, das Ereignis an sich war nicht schön, aber das, was daraus entstanden ist, war eine wunderbare Sache. Mein Vater hat uns angerufen und gesagt, ich habe die Krebsdiagnose, Speicheldrüsenkrebs, ich habe 6 Monate zu leben. Daraufhin bin ich nach Südafrika geflogen, mein Bruder war auch da. Wir haben uns stundenlang getroffen über 2-3 Tage. Und mein Vater hat aus seinem Herzen erzählt von seinem Leben, hat auch dann verschiedene Dinge, die in dem Leben passiert sind, hat er auch zusätzlich seine Gefühle dazu geäußert und uns dann innige Dinge dann anvertraut. So einige Sätze, die er gesagt hat, die bleiben einfach in meinem Herzen bis heute noch. Weil es waren diese Momente mit meinem Vater zusammen in einer Runde, wo wir über ganz wichtige Dinge des Lebens gesprochen haben und wo er bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gesprochen hat. Und er lädt uns, unser himmlischer Vater lädt uns in so eine Beziehung zu ihm ein, wenn er sagt, du bist mein Sohn oder meine Tochter. Er lädt uns in eine innige Beziehung hinein. Er lädt uns ein, dass wir seine Gefühle hören, dass wir Informationen bekommen, dass wir Hinweise für das Leben bekommen. Und das ist, was mich wirklich begeistert in meiner Beziehung zu Gott, dass ich immer wieder so seine Stimme gehört habe. So 2 Prophetien über mein Leben, die ganz gewichtig sind, auch für heute. Es geht in die Richtung, dass du wirst erfahren, dass Gott dir Dinge dann, dass Gott dir in einer besonderen Art und Weise vertraut, so sein Reich zu bauen. Und das ist so in mein Herzen tief drin, dass ich das Gefühl habe, so wie wichtig das ist, dass ich auf dem Weg bleibe, dass ich da keine dummen Sachen mache, dass ich nicht vom Weg dann abkomme, weil Gott vertraut, hat mir dann vertraut und Dinge dann anvertraut, die ganz wichtig sind fürs Reich Gottes. Das ist eine große Verantwortung. Das Interessante ist, dass meine Mutti diesen Satz auch immer gebracht hat in meine Kindheit. Sie hat uns immer gesagt, und zu mir auf jeden Fall, hat immer gesagt, ich vertraue dir, bis du mir einen Grund gibst, worum ich dich nicht mehr vertrauen kann. Und es bezog sich dann auf alles Mögliche. So Partys, später Nächte, alles Mögliche. Sie hat gesagt, wenn du einfach so dich richtig verhältst, wenn du nicht so betrunken nach Hause kommst, dann werde ich dir dann weiterhin vertrauen. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich dir nicht mehr vertrauen kann oder so, dann wird es vorbei sein. Und dann kriege ich das als 2, 3 Prophetien, wo Gott zu mir sagt, ich vertraue dir. Und es hat natürlich ja diese Folge für mich, diese Bedeutung für mich, die ganz tief in mein Herz geht. Vers 15, da steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu fürcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und hier haben wir dann einen Kontrast zwischen zwei verschiedenen so Geistern, kann man sagen. Man hat ja so Geist der Sklaverei, so welchen Christen nicht empfangen haben. Und dann haben wir Geist der Sohnschaft oder Geist der Adoption. Und das haben wir empfangen. Man muss wissen ja, dass zu dem Zeitpunkt so in der griechischen und römischen, in der rechtlichen, diese rechtlichen Institutionen war Adoption so, dass man alle Rechte und Privilegien bekommen hat wie ein natürlicher Sohn. Wie ein Sohn des Geburtes hat man alle Rechte und Privilegien bekommen. Und deswegen haben wir das geerbt. Wir haben einen Geist der Sohnschaft bekommen. Und damals war es auch so, dass man nicht nur dann als kleines Kind dann adoptiert würde, sondern man hat tatsächlich jemand gefunden als Erbe. Jemand konnte adoptiert werden im Alter von 16 oder 20 oder ein junger Mann sein, wo man gesagt hat, ich habe kein Kind, der meinen Namen weiterträgt. Ich suche jemand aus, der wirklich vertrauenswürdig ist, dem ich dann adoptieren würde, damit er die ganzen Rechte und Privilegien bekommt, wie ein normaler Sohn. Er hat natürlich dann gleichzeitig dann alle Rechte in seine ehemalige Familie verloren. Aber Paulus nimmt einfach diesen Begriff und sagt, so, ihr seid jetzt in die Familie adoptiert. So, die Juden sind in der Familie, jetzt Juden und Heiden und alle zusammen. Wir sind adoptierte Söhne Gottes. Und genau diese Rechte, die für die Juden dann am Anfang jetzt reserviert würden, die gehören euch auch. So Geistesohnschaft, Adoption. Und das ist eine wunderbare Sache, dass Gott uns einfach dann aussuchen würde, Teil seiner Familie zu sein, Töchter und Söhne. Galater 4, Vers 6. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, liebe Vater, sagen könnt. Ich habe ja viele Gespräche gehabt über die Jahre mit Leuten, die sagen, ich kann Gott als Vater verstehen. Ich könnte auch gerne Gott als Gott, könnte ich dann irgendwie ein Bild davon in meinem Herzen haben. Aber Gott als Vater, das ist eine ganz andere Stufe, das ist eine ganz andere Ebene. Gott als Vater zu verstehen, das geht wirklich bei mir zu weit. Und natürlich ist es so, es sei denn, dass der Heilige Geist in deinem Herzen arbeitet und dass er dir die Offenbarung gibt, dass er dir hilft, dass du sagen kannst, liebe Vater. Für manche ist es vielleicht nicht so schwer, aber für manche andere ist es vielleicht ganz schwer zu sagen, Gott, du bist ein liebevoller Vater, aber er gibt uns den Geist in unser Herzen und damit können wir sagen, lieber Vater. Was wir auch hier lesen, ist der Geist der Knechtschaft oder Sklaverei führt zu Furcht und nicht zu Entspanntheit, führt nicht zu Zuversicht, sondern man hat ständig dieses Gefühl, dass ich nicht genug bin. Weil natürlich ein Sklave ist einer, der irgendwie vererbt wird. Ein Sklave gehört nicht zu der Familie, ein Sklave ist einfach ein Objekt, das man weiter vererbt. Aber jemand, der zur Familie gehört, hat Rechte und Privilegien in dieser Familie. Und wir werden hier erinnert an Römer 1, 8 Vers 1, habe ich vor 3 Wochen gepredigt, wo es da steht, dass wir keine Verdammnis haben, wenn wir in Jesus Christus sind. Keine Verdammnis. Wenn du das nicht gehört hast und du sagst, ich habe ein Problem an der Stelle, dass ich irgendwie dann unsicher in meiner Beziehung mit Gott bin, dann geh zurück und höre diese Predigt an, weil es hilft dir, dass du wirklich Zuversicht haben kannst in deiner Beziehung zu Gott. Keine Verdammnis und auch dann als Sohn oder als Tochter in die Familie aufgenommen. Du hast überhaupt keinen Grund, so Furcht zu haben. Und dann, was hier dann sehr schön ist in diesem Bibelvers, ist, dass es darum geht, dass wir aber Vater ausrufen können, dass wir diese Begriffe haben, aber Vater. Und wir gehen einfach jetzt ein bisschen darauf ein. So, durch den Geist werden wir befähigt zu rufen oder zu schreien, aus dieser intensiven Erfahrung, so Gott zu kennen, können wir zu ihm sagen, so aber Vater. So, aber ist eine griechische so Transliteration so des aramäischen Wortes für Vater. Und dann hat man drauf folgend ja Pater, das griechische Wort für Vater. Das ist interessant, dass man diese zwei Worte nebeneinander hat. Und was aber Vater eigentlich zu uns sagen sollte, ist, dass alle Kinder oder alle Gläubige, alle, die an meinem Namen glauben, dass alle Nationen zur Familie gehören. Sie werden alle zu der Großfamilie gehören, wenn sie an meinem Namen glauben. Finde ich ja ein wunderbarer Touch hier, wie Paulus das hier geschrieben hat. Aber und Vater. Jesus sprach von Gott als mein Vater, so in einer formellen Art und Weise, aber auch sprach er von Gott als seiner Vater in einer intimen Beziehung. In Matthäus 6, Vers 9 sagt er, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und Jesus hat immer wieder von seinem Vater gesprochen. Nur einmal hat er das nicht getan. Und das war am Kreuz, wo er gesagt hat, mein Gott, wo er das Gefühl hat, dass Gott ihn verlassen hat. Hat diese intime Beziehung mit Gott nicht mehr gehabt. Aber ansonsten war es immer mein Vater. Und er hat es möglich gemacht, dass wir in dieselbe Art und Weise die Beziehung zu ihm dann auch erleben dürfen als Teil der Großfamilie. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist Gott für dich Vater oder ist er für dich ja Polizist? Ist er für dich derjenige, der Richter ist oder ist er derjenige, der dich in diese innige Beziehung zu ihm dann einlädt? Das eigentlich dann seine Herzensgeheimnisse sagen möchte, welche Idee hast du von wem er ist? Ich habe beim ersten dann angefangen, aber ich bin beim zweiten gelandet, wo ich sagen kann, meine Erfahrung über die letzten 40 Jahre als Christ hat mir gezeigt, dass Gott mein Vater ist, dass ich ihm vertrauen kann in einer Art und Weise, wie ich mir das nie vorgestellt hätte. Weil damals, als meine Eltern sich getrennt haben oder so, habe ich dann zum irdischen Vater jetzt kein Vertrauen gehabt und Gott hat in meinem Herzen gearbeitet, dass ich ihm vertrauen kann, mein himmlischer Vater. Und diese Beziehung, die ich zu ihm habe, das prägt einfach jede Situation, jede christliche Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich zum Gottesdienst komme, wenn ich anbete, das geht um diesen Moment, ich komme zu einem Vater. Ich komme nicht zu irgendwelchem Objekt. Ich komme nicht zu einem weit entfernten irgendwelchen so Gott, der keine Ahnung hat, der überhaupt nichts mit uns dann am Hut hat, der irgendwie das Welt angefangen hat und jetzt in Urlaub gegangen ist. Nein, ich komme zu einem Vater, der sich kümmert. Ein Vater, der mich kennt, ein Vater, der mein Herz kennt, ein Vater, der mir Dinge dann sagen möchte. Das ist die Art von Beziehung, zu dem er uns einlädt. Er bestätigt einfach diese Vertrautheit jedes Mal, wenn er sagt, Vater, und wenn ich zurückkomme zu Galater 4, 6, da steht, und weil ihr seine Kinder geworden seid, Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun Vater, liebe Vater, dann sagen könnt. Joachim Jeremias hat Folgendes gesagt, Ein Theologe hat gesagt, wäre es für das jüdische Denken respektlos und daher unvorstellbar gewesen, Gott mit diesem vertrauten Wort anzusprechen. Dass Jesus diesen Schritt wagte, war etwas Neues und Unerhörtes. Er spricht zu Gott wie ein Kind zu seinem Vater, einfach, innerlich, vertrauensvoll. Dass Jesus Gott mit Aber anredet, offenbart den Kern seiner Beziehung zu Gott. Und das Wunderbare für uns ist, dass wir natürlich in genau so eine Beziehung auch eingeladen werden, dass wir diese Beziehung auf Erde haben können, wo wir sagen können, aber Vater. In so einer Welt, wie wir leben, ist es nicht so schön, dass wir sagen können, aber Vater. Ja, so dieses Gefühl, ja, so, dass viele von uns bestimmt hatten, irgendwann in der Nacht aufgewacht zu werden, als kleines Kind, so Angst in deinem Herzen zu haben, dann zu wissen, ja, wenn ich dann rübergehe zu meinem Vater und seine Hand einfach halten kann und so, dann fließt einfach in mir dann hinein dieses Gefühl, ach, alles ist in Ordnung. Und ich denke, er lädt uns auch zu dieser Beziehung ein und sagt, ja, das ist, wie ihr leben sollt. Ich möchte einfach bei euch sein. Ich will euch dann helfen. Natürlich haben wir unsere Verantwortung, aber auf der anderen Seite ist es so, dass er auch möchte in unser Leben hineinarbeiten, korrigieren, ermutigen, unterstützen. Er liebt es, einfach mit uns auf dem Weg zu sein. Aber natürlich auf der anderen Seite, weil wir ihn aber Vater nennen, bedeutet das nicht, dass wir gleichzeitig jede Freiheit erlauben, so bekommen haben, so, dass wir respektlos sein dürfen. Ich meine, das bedeutet nicht, irgendwelche so Begriffe zu nehmen, ja, für Papi oder so, die vielleicht das nicht dann ja beinhaltet, was wir wirklich mit ihm, wie diese Beziehung dann aussehen sollte. Natürlich ist er unser Papa, er ist unser Vater, aber auf der anderen Seite, was auch dann immer vorhanden war, auch in diese Beziehungen, so in der damaligen Zeit, war dieser Respekt vor dem, was er ist. Respekt vor dem Papa, Respekt vor seiner Autorität, Respekt vor seiner Macht, Respekt für seine Position, seine Stelle und so weiter. Aber trotzdem eine innige Beziehung. So, die beiden gehen zusammen. Man darf nicht das eine vernachlässigen und das andere dann nur genießen. Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit oder zu unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und hier kommen wir zurück zu dem Heiligen Geist. Der Geist selber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du ein Problem hast heute mit diesen Begriffen, dann so schön ist es, dass wir zurückkommen können zu ihm und dass wir sagen können, Heiliger Geist, mach das in meinem Leben real, mach das in meinem Leben echt. Du bist derjenige, der mir hineinführt in diese Beziehung. Du wirst mir einfach bewusst machen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, es ist nicht nur, weil die Bibel mir das sagt, sondern weil in meinem Geist, in meinem Innersten, ich davon überzeugt bin. Zweitens kommen wir zu diesem ganz großen Wort. Erben, wir sind nicht nur Söhne und Töchter, wir sind auch zweitens Erben. Vers 17 steht, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und hier knüpfen wir wieder an Vers 14 an, wo wir gesagt haben, dass wir adoptiert werden. Und eine Adoption bedeutet, dass wir ganz, ganz andere Rechte haben als Erben, als wir sie sonst gehabt hätten. Aber wir sind Söhne und Töchter und dadurch dann automatisch so Erben in seine Familie. Ich finde das großartig. Nach griechisch-römischem Recht ist der Haupterbe eines Erblasses immer ein Sohn, entweder natürlich oder auch adoptiert. Und die rechtmäßigen Söhne dürfen nur unter außergewöhnlichen Umständen von dem Erbe dann ausgeschlossen werden. Zur Erinnerung, wie ich dann am Anfang gesagt habe, das geht ja nicht um eine Adoption oder jemand, der so zu einer Erbe gemacht wird, der ein kleines Kind dann adoptiert, sondern das geht hier um einen Vater, der jemand aussucht, für sein Erbe zu stehen. Jemand, der ihm vertrauen kann. Und das finde ich dann hier eine tolle Sache. dann sagt Gott zu uns, wir können das so sagen, ich habe dich ausgewählt. Ich habe dich einfach ausgerufen, ich habe dich in meine Familie aufgenommen, damit du den Familiennamen weitertragen kannst. Ich habe dich ausgerufen, damit du das Erbe dann antreten kannst. Er will uns als seine Erben haben. Und wir werden keine Überraschungen haben. Wenn irgendwann dieser Tag kommt, wir werden keine Überraschungen haben. Wir werden nicht dort sitzen und dann, er liest einfach das Testament vor und es geht schief für uns. Wir werden in Sicherheit, wir können einfach dann absolut sicher sein, dass wir die Erben sind, die Miterben sind und wir das Erben werden, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist ein wunderbarer Gedanke für mich. So die, es ist hier, er kommt einfach zu diesem Höhepunkt in seine, so was er hier geschrieben hat, und er sagt, so wir sind Erben der Herrlichkeit Gottes, ohne Verdammnis, wir werden einfach in diese Herrlichkeit hineingehen. Und was er damit sagt ist, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Hier steht das. Wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, werden wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und das ist natürlich jetzt der Teil von dem Satz, den wir dann gern überspringen würden. Aber wir wissen, wenn wir hineingerufen werden in seine Familie, die Miterben zu sein, so dass wir werden es erben, aber von heute bis dahin könnte es sein, dass wir leiden müssen. Und nicht leiden müssen, vielleicht im Sinne von, wir haben jetzt nichts zu essen, aber leiden müssen im Sinne von, dass wir Ablehnungen bekommen, dass wir mit unserem Versuch, anders das Evangelium zu erzählen, dass wir einfach eine Ablehnung haben, dass wir im Leben dann leiden müssen, dass wir irgendwie in eine Ecke gesteckt werden, dass wir vielleicht auch mit dem, was wir im Leben zu tun haben, dass wir auch leiden müssen, Dinge aufgeben müssen, weil wir Besseres mit Christus haben, dass wir vielleicht, für manche ist das ein Leiden, ist Freizeit aufzugeben, für manche ist ein Leiden, dann Finanzen dann zu spenden. Ich weiß nicht, jeder hat das einfach hier eine ganz, ganz persönliche Art und Weise, aber es trifft dich. Und vielleicht ist es einfach ein Leiden, weil du sagst, seitdem ich Christ geworden bin, ich habe das Gefühl, dass ich ständig leide. Und ich möchte euch sagen, dass er sagt zu uns, so wenn ihr das Erbe vor Augen habt, was ihr erben werdet, dann wäre dieses Leiden dann absolut nichts im Vergleich. Und das ist natürlich das, was mich begeistert. So wir können auch, wir hätten auch dann, vielleicht der eine oder andere hätte sagen können, schönes Wetter heute, muss ich wirklich in die Gemeinde gehen? Muss ich wirklich meinen Dienst machen? Muss ich wirklich predigen heute? Ja, könnte ein Segel gehen oder könnte einfach irgendwas anderes machen, aber wir sagen ja so, das ist, was ich denn tue. So, das ist, ich baue Reich Gottes, das gehört zu meinem Leben und gewisse Art und Weise, das ist dann etwas, was ich dann aufgebe, damit ich das, was besser ist, dann ergreifen kann. Darum geht es. Er meint ja nicht, dass wir in anderen Bereichen dann leiden, dass wir vielleicht wirtschaftlich leiden und so weiter. Er hat gelitten, weil er seine Botschaft gebracht hat. Er hat gelitten, weil er eine Mission hatte. Er hat gelitten, weil er gesagt hat, aus deiner Sicht, was Gottes Sicht ist, der Dinge, damit und dafür hat er gelitten. Und wenn das uns auf uns dann zuströmt oder so, dann dürfen wir keine Überraschungen haben. Es gehört einfach zu dem Leben, dass wir sagen, ja, natürlich ja, nicht jeder möchte diese Botschaft hören, die wir bringen. Und die Welt ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Wir werden aber ein wunderschönes Erbe bekommen. Und das ist das, wo ich dann jetzt komme zu dem dritten Punkt. Warum ist das alles so wichtig? Das jetzige Leiden lohnt sich. Das ist, was diese Bibelstelle heute sagt. Anders in Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Oder aus der Neues Leben Bibel. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns später schenken wird, die er uns dann später schenken wird. So, vor 3 Jahren habe ich eine schöne Erfahrung gemacht. Meine Mutter ist 80 Jahre alt und sie hat ihr ganzes Leben in Johannesburg gelebt. Sie hat ja sehr, sehr viel gearbeitet. Sie hat auch ihre Klugheit ins Leben dann gesetzt und hat einiges dann aufgebaut. Sie hatte auf einem Grundstück hat sie 2 Häuser und sie hat dann die Entscheidung getroffen, dass sie an die Küste zieht. Und in diesem Zuge hat sie dann die Entscheidung getroffen, dass es jetzt Zeit ist, so wirklich klar zu machen, wie ihr Erbe oder das, was sie hat, dann verteilt werden sollte. Und sie hat es in diesem nächsten Zug, hat sie gesagt, ja, alles, was ich jetzt tue, das werde ich euch dann alles erklären. Es ging aber ein bisschen weiter. Sie ist dann an die Küste gezogen, wo mein Bruder lebt. Und was dann passiert ist, sie hat dann alles, was sie dann verkauft, ist an die Küste gezogen in der Nähe von meinem Bruder und hat dort ein Immobilien gekauft mit 3 Wohnungen. Und das ist wirklich ganz in der Nähe vom Meer. Und mit dieser Entscheidung hat sie das klar gemacht, dass ich mit meinen 2 Geschwistern diese Immobilie erbe. Und sie hat, ich zeige euch ein paar Bilder davon. So, das ist einfach nur das linke Blick, ja, Meeresblick. So, dann ist es, das sind 250, das nächste Bild. Ja, das ist ja 250 Meter von dem Haus. Sie hat die ganze Zeit hört man einfach in Hinterkopf, man hört in den Ohren einfach so das Meer die ganze Zeit. Und dann noch ein Bild. Ja, das gibt ein bisschen So, ihr freut euch für mich, das ist sehr schön, ja. Das einzige Problem ist natürlich, dass es nicht um die Ecke ist und dass wir nicht keine Wochenende einen Ausflug machen können dorthin. Aber ich möchte euch sagen, dass aus dem, was sie dann erwirtschaftet hat, dem, was sie getan hat, alles, was sie dann investiert hat in ihrem Leben, dass sie etwas uns einfach schenkt, wofür wir nicht gearbeitet haben, wofür wir nichts getan haben. Und sie klärt es jetzt und sagt, also ich habe einfach, und das ist wirklich eine absolute Motivation von ihr, ich möchte meine Kinder jetzt ein schönes Erbe dann einfach vorbereiten, das ist ihr Motivation und das hat sie jetzt umgesetzt und wir sind die Leute, die davon profitieren. Und die Landschaft und alles dann ringsherum, das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Da kann man nichts anderes sagen. Das ist einfach klasse. Ja, so wenn man eine Woche ist, dann möchte man nirgendwo anders dann hingehen ungefähr. So, das ist wirklich wunderschön. Und ich freue mich natürlich drauf. Ich bin ja sehr glücklich, dass das möglich ist. Komme nicht mit einigen Verantwortungen und das ist leider sehr weit weg, wie gesagt. Aber das ist, mein Bruder wird das übernehmen und dort vor Ort leben. Das ist schon geklärt. Aber ich möchte euch sagen, das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was ihr erben werdet. Und es ist nichts im Vergleich mit dem, was ich dann irgendwann erbe, wenn ich dann von dieser Erde verlasse und bei dem Herrn bin. Und es ist auch nicht ja, kein Risiko, das ist auch jetzt keine Unsicherheit dabei. Jeder von uns ist dabei. Jeder von uns. Und wir können uns darauf freuen und wissen ja, dass alles, was wir mit unseren irdischen Augen und Ohren jetzt uns vorstellen können, das, was er vorbereitet hat, das sagt die Bibel, ist 1000-fach, millionenfach besser, als was wir uns vorstellen können. Und das ist hier wunderschön, aber das ist nur jetzt, was ich dann mich vorstellen kann. Aber was Gott vorhat, das geht dann viel, viel weiter. Und deswegen sage ich ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, auf dem Weg zu sein. Es lohnt sich, alles zu geben. Es lohnt sich ja, für ihn zu leben. Es lohnt sich einfach dann, Verfolgung vielleicht dann so in Kauf zu nehmen, weil wir erben werden. Ihr könnt applaudieren, ja. Was tun? Letzte, die Musiker können kommen. Aber was tun? Nimm an, was er sagt. Nimm an, was er sagt. Du bist ein Sohn oder eine Tochter. Bitte den Heiligen Geist um eine tiefe Offenbarung. Ich möchte vor uns hier gleich beten. Bitte den Heiligen Geist um eine tiefe Offenbarung von dieser wunderschönen Tatsache. Zweitens, meditiere auf das Erbe, das kommt. Vielleicht bist du auch ja so gesegnet wie ich, dass ich dann irgendwann etwas empfangen werde, für die ich dann nichts gemacht habe. Und du freust dich drüber, aber ich sage dir dann, meditiere, sage alles, was ich mir vorstellen kann, so das, was du vorbereitet hast, das ist viel, 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 viel besser. Und dann sagst du, hey, was ist das, was dann ja meine alltägliche Probleme oder meine Verfolgung oder was weiß ich oder so meine Ablehnung, die ich im Büro bekomme oder so, das ist dann gar nichts verglichen mit dem, was kommt. Bleib dran. Es lohnt sich, dieses Leben zu Ende zu leben für Jesus. Und das drittens hier, leider mit Freude, es wird sich lohnen. Du erbst und du erbst ganz, ganz sicher.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.